Ja, die Behandlung der Datenhazards und der Strukturhazards und besondere bei den Datenhazards die Write-After-Write und die Write-After-Write und Write-After-Read. Ja, da haben wir die letzten 2 Wochen die 2 Lösungen da kennengelernt, zwar die auf der Basis der Thomas-Solo-Architektur und des Scoreboards. Okay. Und ja, heute komme ich dann mal zum neuen wichtigen Thema und zwar zu den Cache-Architekturen. Da sind ein paar Dinge, die greifen wir auf, die haben wir bereits schon mal wenn Sie bei mir die Gra gehört haben, die werde ich nochmal wiederholen und dann gehen wir da dann mal richtig in die Tiefe und werden uns auch dann angucken, wie man beispielsweise Ersetzungsstrategien da fährt und Aktualisierungsstrategien, also die Dinge, die in der Grundvorlesung nicht mehr behandeln konnte. Ja, also neben dem Prozessor ist am Rechnersystem ganz entscheidend das Speichersystem für die Leistungsfähigkeit und den Kosten eines Rechners. Und in der Idealvorstellung wäre es so, ja, ich habe ausreichend Kapazität, ja, also keine Probleme hinsichtlich der Speicherkapazität, die Zugriffszeit kann stets mit der Verarbeitungsgeschwindigkeit des Prozessors mithalten. Also der Prozessor, in dem Takt, wie der Prozessor arbeitet, kann ich auch immer auf den Speicher zugreifen. Aber das geht eben nicht, aus wirtschaftlichen und technischen Gründen ist das nicht realisierbar. Ich kann nicht so große Registersätze bauen, mit Register wäre es möglich, dass ich pro Takt darauf zugreifen könnte in einem Taktschritt. Aber das wäre zwar von der Latenz her möglich, aber leider eben könnte ich damit keine großen Kapazitäten erzielen. Umgekehrt, mit dem DRAM kann ich zwar mit dem DRAM-Speicher kann ich zwar große Kapazitäten erzielen, aber ich schaffe es eben nicht, dort die Informationen jeweils immer in einem Taktzyklus abzugreifen. Genau, also was ist die Lösung? Die Lösung ist der Einbau, was die Rechenarchitekten da gemacht haben, einer mehrstufigen Speicherhierarchie. Und jede Stufe ist kleiner, schneller und teurer pro Byte als die nächste Stufe, also teurer gemessen in Euro pro Bit, den ich da speichern kann. Ja, und es gilt die sogenannte Implosionsbedingung. Jeder Speicher einer Hierarchiestufe enthält einen Ausschnitt, also der größeren Hierarchiestufe, der enthält jeweils einen Ausschnitt aus der kleineren. Oder umgekehrt, die nächstgrößere Hierarchiestufe ist in der Regel dann immer in der nächsten Hierarchiestufe enthalten. Ob die Daten immer konsistent sind, ist was anderes, aber zumindest die Variable. Ne? Ich habe eine Variable, die ist irgendwo im Speicher definiert und dann gibt es davon ein Abbild, eventuell im Cache und eventuell in den Registern. Genau. Und das ist also der Cache ist ein Teil dieser Speicherhierarchie, die fängt eben an mit den Registern, die ganz nah am Prozessor angeordnet sind. Und dann habe ich verschiedene dieser Caches, ja, also dieser schnellen Zwischenspeicher. Und mittlerweile gibt es da also auch bis zu 4 Ebenen. L1, L2, Level 1. Das L steht für Level, L2, L3, L4. Dann kommt der Hauptspeicher. Und dann die Festplatte. Und es wird eventuell auch noch gecached. Und es ist zu erwarten, dass in den nächsten Jahren diese Hierarchie noch erweitert wird zwischen den Hauptspeicher und der Festplatte werden wahrscheinlich solche Storage Class Memories kommen. Das sind also solche nicht flüchtigen Speicher, Halbleiterspeicher, die schneller sind als die Festplatte und vielleicht noch nicht ganz so schnell in den ersten Realisierungen wie der Hauptspeicher, aber mehr Kapazität liefern. Ja. Und also die Techniken, die man da nutzt, das sind, vielleicht haben Sie schon mal davon gehört, Resistive RAM, Phase Change Memories. Das sind im Prinzip Lösungen, die die Flash-Speicher ablösen sollen, die Sie jetzt zum Beispiel in Handys und in Kameras haben oder hier auch als ROM-Ersatz in den PCs. Gut, ja, und dann haben wir im Hintergrund dann die Festplatten, optischen Massenspeicher und Bandspeicher. Hier ist mal die Speicherhierarchie in einer Tabelle gezeigt. Ja, wir fangen also an mit den Prozessorregistern, da greifen wir in einem Taktzyklus drauf zu. Hier ist so typische Größen für die Kapazität. Können auch weniger sein. Wobei, da muss man auch immer ein bisschen unterscheiden. Also, wenn Sie sagen, Mensch, beim Intel, das wäre schön, wenn ich da 256 Prozessorregister hätte, da wieder viel weniger. Ja, das stimmt. Sie haben weniger, die Sie adressieren können, aber im Hintergrund arbeiten die dann noch mit mehr. Das sind so Schattenregister, die dann da einsetzen, die jetzt vom Programm aus erst einmal nicht zugreifbar sind, aber die Hardware dann eben nutzt. Ja, dann kommt der Primärcache. ein- bis drei Taktzyklen, dann der Sekundär-Cache, Tertiär- und Quartiär-Cache habe ich jetzt hier gar nicht mit eingebaut, ein- bis sechs Taktzyklen. Und Sie sehen halt das Verhältnis der Zugriffszeiten zum Hauptspeicher 40 zu 1 beim Primär-Cache und 10 zu 1 beim Sekundär-Cache. Und das ist natürlich schon erheblich. Also das heißt, wir sind darauf schon erpicht, dass die Daten möglichst immer im Cache vorliegen, denn so ein Zugriff auf den Speicher, der kostet wirklich richtig viel. In 25 bis 40 Taktzyklen, in 40 Taktzyklen, das sind Welten, da kann der Prozessor sehr, sehr viel rechnen. Auf der anderen Seite steigt natürlich dann hier eben auch die Kapazität entsprechend an. Also ich kann mehrere Gigabytes hier im Hauptspeicher ablegen, im Hintergrundspeicher Terabyte und bei Archivspeichern, ja gut, das wären noch weit mehr. Und wenn man Bandspeicher denkt, aber der Zugriff geht natürlich dann in mehr als 50 Millisekunden und das ist dann schon erheblich. Ja, wer ist verantwortlich für die Einlagerung der Daten in dieser Speicherhierarchie? Und ich konzentriere mich jetzt mal hier auf die oberen Anträge. Ja, im Prozessorregister geschieht es durch den Prozessor. Der veranlasst es dann explizit, ne, dadurch, dass er halt einen Ladebefehl R1 oder was auch immer, und dann wird das Datum direkt da in dieses Register eingelagert. Und die Einlagerung vom Hauptspeicher in Cache und Register, die erfolgt eigentlich durch die Hardware. Ne? Das heißt, Sie haben eigentlich keine expliziten Befehle in Ihrem Programm, die irgendwie sagen, speichern mir bitte was im Cache. Ein expliziten Befehl, den Sie haben, ist das Flushen, also das heißt das Leeren des Caches. Das können Sie von Ihrem Programm aus in einem Sampler-Befehl auslösen, aber das Einlagern von Werten aus dem Hauptspeicher in den Cache geschieht eigentlich automatisch im Hintergrund. Das heißt, Sie merken das gar nicht, also falls ein TLB-Hit, also falls der Translation Look Aside Buffer, wenn Sie sich da noch erinnern, das hatte ich ganz am Schluss in der GRA gemacht. Das ist jetzt ganz kurz, für die es nicht gehört, das ist auch nicht kein K.O.-Kriterium. Das ist einfach, dass der Speicher ist ja in Seiten, wenn Sie sich da noch erinnern, so aufgeteilt. Ne? Das ist einfacher fürs Betriebssystem dann entsprechend zu verwalten. Und der Translation Look Aside Buffer, das ist praktisch ein Cache dafür, dass die Seite aus meinem virtuellen Arbeitsspeicher zum Beispiel tatsächlich im physikalischen Speicher ist. Und nur wenn sie im physikalischen Speicher ist, kann sie auch im Cache sein. Die muss nicht drin sein, aber es ist eine Grundbedingung. Ein Datum, das was im Cache ist, muss auch im physikalischen Speicher eingelagert sein. Und das heißt, dass der TLB, also dieser Translation Look Aside Buffer, damit einen Treffer geben muss. Denn wäre es nicht im physikalischen Speicher, aber im Cache, dann wäre da eine harte Inkonsistenz, denn dann spätestens dann, wenn die Seite ausgelagert werden muss auf die Festplatte, muss eine Aktualisierung des Cache-Inhalts erfolgen. Wir werden dann später sehen, dass es durchaus Inkonsistenzen geben kann zwischen dem Einträgen im Cache und im Arbeitsspeicher. Ja. Oder auch zwischen Caches. Ne? Das ist dann die Cache-Kohärenz, die werden wir dann auch später in der nächsten Vorlesungsstunde behandeln. Gut, ja. Und die Einlagerung vom Hintergrundspeicher in Arbeitsspeicher, die geschieht eben durch die Software, durch das Betriebssystem, das Ein- und Auslagern eben von Seiten. Auch darüber müssen Sie sich in der Regel nicht explizit kümmern. Gut, ja, was ist eigentlich so ein Cache? Ja, wörtlich, übersetzt wird das Depot, Versteck, also ein kleiner, schneller Pufferspeicher zwischen dem CPU-Register und dem Hauptspeicher. In SRAM-Technologie in der Regel umgesetzt, weil SRAM eben erlaubt einen schnelleren Zugriff. Aber leider können wir ja halt nicht alles wiederum in SRAM machen oder nicht sehr groß, weil der SRAM halt doch die einzelne SRAM-Zelle mehr Transistoren erfordert und ein DRAM würde weniger Transistoren erfordern, aber wäre wieder zu langsam. Ja, und die Funktion ist, wir wollen damit eben die sogenannte Prozessor-Speicherlücke bezüglich der Leistung überbrücken. Prozessor-Speicherlücke, das heißt, dass der Prozessor im Vergleich zum Speicher viel schneller arbeitet, ja, als der Speicher. Und ja, und da müsste der Prozessor dann halt immer Däumchen drehen, müsste immer auf den Speicher, auf den langsamen Speicher warten. Und deswegen die Idee, ein Ausschnitt, den man hoffentlich häufig benötigt, aus dem Programm, aus den Daten, in diesen schnellen Speicher zu laden. Der Cache ist wie der Hauptspeicher in Blöcken organisiert. Das heißt, also sogenannte Cache-Blöcke oder Cache-Zeilen. Das heißt, wenn wir was aus dem Hauptspeicher holen, wenn wir ein Byte brauchen, ein bestimmtes Byte, dann holen wir nicht nur dieses bestimmte Byte aus dem Hauptspeicher, sondern wir holen gleich mehrere Bytes, die um dieses Byte, was wir eigentlich suchen, gruppiert sind. Ja, wir holen gleich immer mehrere. Die Idee ist, wenn wir schon diesen Aufwand machen, diesen langsamen Zugriff auf den Hauptspeicher durchzuführen, dann holen wir nicht nur ein Byte, sondern holen wir gleich mehrere. In der Hoffnung, dass, wenn der nächste Zugriff auf den Speicher erfolgt, wir das Datum, was wir suchen, dann gleich im Cache haben. Gut, genau, so wäre das jetzt also hier aufgeteilt. Das wäre hier jetzt ist ein Bildchen aus dem Starlink jetzt entnommen. Hier ist die Spei also hier wird der Speicher dargestellt, Main Memory, hier der Cache. Ja, ich hätte also 2 hoch n minus 1 Einträge. Das wäre jetzt die Wortlänge, was es immer wären. 64 Bit zum Beispiel, war ein 64-Bit-Speicher. Und ein Block besteht jetzt aus K Worten. Und genau diese K Worte werden in diesen Cache da eingetragen. So eine Cache-Zeile. Ja, also das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise, wie vorhin gesagt, dieses Wort hier brauche, diese 8 Byte beispielsweise bei einem 64-Bit-Speicher, dann hole ich nicht nur diese 64-Bit, sondern ich hole den kompletten Block, in dem sich dieses Datum, was ich suche, befindet, in den Cache. Warum? Die Idee ist, wahrscheinlich werde ich als nächstes vielleicht auf die Nachbarzeile zugreifen. Dann ist die auch schon im Cache. Und fragen Sie sich nur, dann greife halt nochmal auf den Hauptspeicher zu. Warum tue ich das? Das liegt daran, dass ich damit die Speicherlatenz nur einmal brauche. Das heißt, das Zuschalten auf den Hauptspeicher über die Adressen. Und dann sind die Wege schon geschaltet und das muss ich dann nur einmal machen und hole damit dann gleich eben K-Worte. Wenn ich die alle nacheinander holen würde, müsste ich das K-mal machen. Das heißt, die Latenzzeit, die ich brauche, allein, um den Weg freizuschalten zum Speicher, die brauche ich nur einmal. Ja. Um die K-Bytes dann zu holen oder die K-Blöcke, das dauert natürlich genau K-mal so lang wie ein Block. Aber diese Overhead-Zeit, sozusagen diese Zusatzzeit, die ich brauche, um auf den Cache zuzugreifen, damit ich überhaupt erstmal den Pfad da durchschalte, die brauche ich nur einmal. Und die habe ich mir dann gespart. Und das ist die Idee. Und dass das Ganze funktioniert, das hängt damit zusammen, mit der sogenannten spatialen oder örtlichen und zeitlichen Lokalität. Aber da kommen wir jetzt dann gleich drauf. Ja, dann haben wir hier vorne sehen Sie noch die sogenannten Tags. Wenn Sie sich an die Grundvorlesung erinnern, die hatten auch eine bestimmte Funktion. Woran liegt das? Ja, ich muss natürlich eine eindeutige Zuordnung machen können. Welchen Block habe ich denn jetzt in einer bestimmten Zeile? Und allein, wenn man dieses Bildchen schon sieht, ist es offensichtlich, das hier ist viel größer als das hier von der Kapazität. Das heißt, es muss zwangsläufig, müssen verschiedene Blöcke auf die gleiche Zeile abgebildet werden. Und jetzt muss ich natürlich rausbekommen, welcher Block ist es denn nun? Und dazu muss ein Teil der Speicheradresse des Blocks in diesem Tag mitgespeichert werden. Aber da kommen wir jetzt gleich im Detail drauf. Okay, die Position des Caches, ja, ist eigentlich klar. Ja, ist zwischen der CPU und dem Hauptspeicher angeordnet. Ja, und hier nochmal genau, zwischen CPU und Cache haben wir also diesen Worttransfer zwischen Hauptspeicher und Cache, aber diesen Blocktransfer, ja, um eben die Latenz des an sich langsamen Zugriffs da etwas abzumindern. Zwischen Cache und CPU haben wir das nicht. Also das heißt nochmal, der könnte jetzt hier also K Worte sich holen. Wenn die CPU jetzt aber auf den Cache zugreift, dann holt die sich genau ein bestimmtes Wort, das, was sie braucht, aus dieser Cache-Zeile raus. Macht natürlich die Hardware, ne? Okay, so ist das zu verstehen. Hier haben wir einen Worttransfer, hier haben wir einen Blocktransfer. Okay, ja. Und mittlerweile sind natürlich Level 1, Level 2 und Level 3 Cache realisiert auf Prozessor-Chip oder als eigenes Modul, aber es gibt ja nicht kaum noch Cache on a Stick. Also das war früher mal, dass der Cache separat nur im eigenen Speicherchip war. Mittlerweile ist es Level 1, Level 2 und Level 3 Cache. Die sind eigentlich alle mit auf der CPU in einem Chip integriert. Ja, genau. Und hier geht es dann halt über den Hierarchien. Der schnellste Zugriff ist von Level 1 zur CPU. Bisschen langsamer ist es zwischen Level 2 und Level 1 und noch ein bisschen langsamer zwischen Level 3 und Level 2. Dafür auf der anderen Seite steigen die Kapazitäten diese Cache-Ebene. Ne? Der Level 2-Cache ist größer als der Level 1-Cache und der Level 3-Cache ist größer als der Level 2-Cache. Gut, nochmal ein Bildchen hinsichtlich, was auch mit dem Cache-Controller zu tun hat. Der Cache-Controller ist also die magische Komponente, die Adresse, die ich in meinem Programm anspreche, so entsprechend übersetzt, dass die richtige Cachezeile gefunden wird. Oder wenn keine Cachezeile eben da ist, dass dann ein sogenannter Miss, also ein Fehlzugriff, ein Signal dafür erzeugt wird. Und dann muss eben ein Zugriff auf den Hauptspeicher erfolgen. Okay, das ist ein bisschen schlecht hier von der Qualität her, aber ich hoffe, man kann es noch lesen, auch in der Kamera dann. Also, hier sieht man nochmal so eine allgemeine Darstellung links, der CPU-Kern. Hier der Code Cache und der Daten Cache. Aha, da gibt es schon mal Hinweis. Anscheinend ist dieses der Level 1 Cache. Der ist anscheinend irgendwie getrennt zwischen Code und Daten. Und da gibt es nochmal solche Loop-Buffer. Ja, von denen haben wir schon mal gehört im Zusammenhang mit der Sprungvorhersage, dass ich zum Beispiel den Kern oder den Schleifenkörper, ja, den Schleifenkörper, also das Innere einer Schleife, die Instruktionen gleich hier reinlade. Dann habe ich hier die MMU, das ist die Memory Management Unit, also das ist die, die die Übersetzung macht von den logischen Adressen in die physikalischen Adressen. Denn der Cache speichert, also so muss nicht sein, aber in der Regel ist es so bei den meisten Architekturen, logische Adressen. Ja, das heißt, in meinem Programm sind logische Adressen. Also der Compiler geht davon aus, ich habe den Speicher für mich alleine. Der kann ja nicht wissen, wer anders noch zur gleichen Zeit wie mein Programm auf dem Rechner unterwegs ist. Ein Siebenprozessor, haben Siebenprozess und all die Prozesse laufen zur gleichen Zeit und zur Laufzeit muss entschieden werden, wo die tatsächlich im physikalischen Speicher abgelegt werden. Das ist also diese Übersetzung von den logischen Adressen, so wie sie im Programm stehen, in die physikalischen Adressen. Und was ich adressiere in meinem Programm, sind die logischen Adressen. Deswegen sind in der Regel im Cache immer die logischen Adressen gespeichert und dann über diese MMU erfolgt die Übersetzung in die physikalische Adresse und damit der Zugriff dann auf den physikalischen Speicher. Okay. Dann haben wir hier den L2-Cache. Dann Adress- und Datenbus sind hier gezeigt. Und dieser große Kasten dann da hier, der entspricht dann eben der CPU. Hier die Schnittstellen. Hoppala. Hier bei der L3-Cache noch extern. Das ist ein älteres Bild. Das habe ich aus dem Martin rausgenommen. Rechnerkultur aus das Buch. Das ist in Deutsch. Für die Grundvorlesung habe ich es auch angegeben als Literatur. Gibt es auch in der Bibliothek, aber für die Spezialvorlesung hier reichen der Hennessy und so weiter aus. Aber das Bildchen habe ich jetzt da mal rausgenommen. Und dann gibt es hier die Schnittstelle zum Systembus. Und da steht noch HGP, da sehen Sie schon, wie alt es ist. Das ist Advanced Graphics Port. Ne? Das ist auch das alles PCI. Das wäre, da wäre die Grafikkarte, die schnelle Grafikkarte angeschlossen. Und hier über den Chipsatz geht es dann in den Hauptspeicher. Ne? Das ist das Systemmemory. Also das heißt, darüber müssen also die Wege dann zum L3 und zum L2 und zum L1-Cache gehen. Und an diesen Chipsatz wäre dann eben auch noch die langsamere Peripherie angeschlossen. Wie sah das später aus? Das zeigt dann dieses Bildchen rechts. Damit die CPU. Die CPU wäre jetzt also dieser Kasten dann da. Ja. Und jetzt sehen wir, das hier, können Sie wahrscheinlich schlecht erkennen, da ist nochmal so ein bin mir auch nicht ganz optimal hier, also es ist bei anderen Beamern schon besser. Da läuft nochmal so ein Kasten, also ein gestrichelter Kasten außen rum. Und das ist der sogenannte Chipsatz. Und der meldet sich auch, wenn Sie den Rechner hochfahren. Mittlerweile geht es so schnell, dass Sie das kaum noch sehen. Ja. Also früher bei meinem vorletzten Rechner, da haben Sie immer noch genau die Meldung gesehen. Der Chipsatz meldet sich, Chipbridge, PCI-Bridge, alle Dinge, die da eingeschalten wurden. Und das war der Chipsatz, also ein eigener Spezialprozessor, der an die CPU da angeschlossen ist und der die Aufgabe hat, die Verbindung zwischen den Registern, Caches und den anderen Speicherelementen aus der Hierarchie herzustellen, nämlich den Hauptspeicher, na, das wären jetzt die Memory Slots, die Grafikkartenspeicher und die langsamere Peripherie. Ja, da steht jetzt zum Beispiel hier, ja, das wäre zum Beispiel ein Onboard Graphics Controller. Also normalerweise ist da gleich jetzt immer einer beim Chip mit dabei, beim Prozessorchip. Und der ist halt nicht zu so schnell. Wenn Sie jetzt eine schnelle Grafikkarte oder sowas haben möchten, dann wäre es eben notwendig, dass Sie, ja, dann ist da nochmal ein extra Grafikkartencontroller mit dabei auf Ihrer Grafikkarte. Aber wenn Sie keine haben, dann müssen Sie halt mit dem da hier arbeiten und für solche einfachen Ausgaben tut es ja auch. Aber das Entscheidende, was ich jetzt eigentlich sagen will, ist hier, dieser Chipsatz ist unterteilt in eine North Bridge und eine sogenannte South Bridge. Die North Bridge, die war zuständig für den Zugriff auf die schnellen Speicher, also auf dem Arbeitsspeicher, und die South Bridge auf den langsamen Speicher, also zum Beispiel SATA, USB und so weiter. Ne? Da, die sind langsamer, die Devices, die müssen nicht so schnell sein. Deswegen hat man das nochmal unterteilt. Und was dann seit einigen Jahren auch schon Stand der Technik ist, ich muss da mal ein neues Bildchen raussuchen. Ich glaube, da hinten kommt dann nochmal was im Kapitel 2. AMD hat als erstes angefangen, Intel hat danach gezogen, dass diese North Bridge auch jetzt mittlerweile auf der CPU drauf ist. Das heißt, der Chipsatz wurde sozusagen zerhackt in dem Sinne als integrierter Schaltkreis. Die North Bridge wanderte mit auf den Prozessorchip und heutzutage besteht der Chipsatz mehr oder weniger noch aus der South Bridge und die Schnittstelle zu der North Bridge. Warum hat man das gemacht? Ja, einerseits hat man es gekonnt, weil man immer mehr Transistoren natürlich unterbringt auf dem Prozessorchip. Dann sagt man sich, na, mit den vielen Transistoren, was mache ich mit denen? Dann setze ich halt noch die North Bridge mit drauf. Und warum tue ich das? Ja, es macht Sinn, denn immer, wenn die Kommunikation zwischen Teilkomponenten einen Chip verlassen muss, von einem Chip auf den anderen gehen muss, wird es langsam. Wenn es innerhalb des Chips erfolgt, ist es schneller. Und mit der North Bridge muss natürlich häufig kommuniziert werden, um den Cache mit dem Arbeitsspeicher da irgendwie auszutauschen. Deswegen wanderte also die North Bridge auf die CPU. Okay, jetzt wieder zurück zur Cache-Organisation. Vorhin hatte ich schon von dieser Inklusionsbedingung gesprochen. Also, wir haben eine Hierarchie von Cache-Komponenten oder überhaupt von Speicherkomponenten bis zum Arbeitsspeicher bis zum Hintergrundspeicher. Und im kleineren Speicher erhalten wir immer einen Ausschnitt, eine Inklusion dessen, was im größeren Speicher schon enthalten ist. Also, das sieht so aus. Wir haben hier den Prozessor. Der Prozessor hat seine Register, so einen Registersatz, so einen Registerfile. Und hier gibt es dann den On-Chip-Cache. Der wäre jetzt prozessorintern. Das Bildchen ist auch schon älter, das ist von mir selbst, aber das ist jetzt mal egal. Der Second-Level-Cache wäre hier jetzt, ja gut, ich habe es dazu geschrieben, früher prozessorextern. Der ist natürlich jetzt auch mit auf dem Chip mit drauf. Und dann haben wir den Arbeitsspeicher, den DRAM. Der ist also in DRAM-Technologie, die in schnellerer, die Caches sind immer in schnellerer SRAM. Der First-Level-Cache natürlich auch, der Third-Level-Cache auch. Die sind zumeist alle in SRAM-Technologie. Okay, und Inklusionsbedingungen, das sollen jetzt nochmal diese zwei Pfeile da, diese zwei Linien da bedeuten. Das heißt, ein Inhalt in einem Register entspricht einer Variable A, die ich mal im Programm definiert habe, und die kann im Cache stehen. Die Variable hat auch ein Abbild, eventuell im Second-Level-Cache und auch im Arbeitsspeicher und eventuell eben auch im Hintergrundspeicher, wenn die bestimmte physikalische Seite ausgelagert werden musste. Na? Das muss aber nicht heißen, dass die Werte immer konsistent sind. Also beispielsweise, Sie haben eine Variable a in Ihrem Programm, Integer-Variable a definiert. Und diese Variable a ist, ja, steht irgendwo auf einer physikalischen Seite natürlich. Sie hat ein Abbild dann im Arbeitsspeicher. Sie hat ein Abbild eventuell im Second-Level-Cache und auch im First-Level-Cache. Vielleicht im First-Level-Cache nicht mehr, weil sie aus dem First-Level-Cache verdrängt wurde, aber vielleicht ist sie dann noch im Second-Level-Cache. Das heißt, wenn ich dann wieder darauf zugreifen muss, muss ich nicht auf dem langsamen Arbeitsspeicher zugreifen, sondern auf dem schnellen, es ist ausreichend, auf dem schnellen Second-Level-Cache zu gehen. Ja? Und diese Variable a kann dann aber auch bereits in einem Register stehen. Und da können Inkonsistenzen von den Werten her auftreten. Ich habe zum Beispiel die Variable a über ein bestimmtes Register gerade beschrieben. Und ich aktualisiere den Cache entsprechend. Das heißt aber nicht, dass ich gleich den Arbeitsspeicher auch aktualisiere, weil es würde ja einen Arbeitsspeicherzugriff erfordern. Und dann wäre mein Cache irgendwie ein bisschen sinnlos, zumindest beim Schreiben. Also das heißt, es muss, ja, da kommen wir jetzt dann gleich drauf, und gerade habe ich da keine Zeit mehr dazu gehabt, die Aktualisierungsstrategien. Wann wird der Cache-Inhalt in den Hintergrundspeichern aktualisiert? Okay. Gut, ja. Also, Wunsch ist, dass der Zugriff des Prozessors zumeist auf diese schnellen Speicher erfolgt. Warum ist das überhaupt möglich? Ja. Und das hat zu tun mit der zeitlichen und räumlichen Lokalität von Referenzen auf Daten und Befehle. Würde es diese Eigenschaft nicht geben, wäre der ganze Cache sinnlos. Ja, der wäre also, wenn ich frage zum Beispiel in der Prüfung, warum funktioniert da nicht der Cache? Ne, dann ist nicht die Antwort, wie er funktioniert, sondern die Antwort ist eigentlich wegen der räumlichen und zeitlichen Lokalität. Na, ich frage dann schon auch, wenn erstmal eine andere Antwort kommt, ich nicht erwarte. Ich will praktisch wissen, warum funktioniert es von der Idee her überhaupt, einen bestimmten Ausschnitt aus dem Arbeitsspeicher immer in diesen schnellen Cache-Speicher zu halten. Ja. Und das klären wir jetzt gleich. Dadurch ist es möglich, wegen diesen Eigenschaften, dass sich die Speicher mit Zugriffszeit im Bereich der mittleren Cache-Zugriffszeit halten kann, wenn zumeist die Daten immer im Cache sind. Dennoch habe ich die weitaus höhere Kapazität des Hintergrundspeichers. Der Cache für sich alleine wäre zu klein. Er würde zu wenig Kapazität bieten. Ja, und woran liegt das? Das liegt daran, das Bildchen habe ich auch schon mal in der Grundvorlesung gezeigt, die Zugriffswahrscheinlichkeit benachbarter Speicheradressen ist über die Laufzeit eines Programmes nicht gleich verteilt. Was heißt das jetzt also? Wir hätten hier den Adressraum, und zwar jetzt nicht den Adressraum des Speichers, sondern den Adressraum Ihres Programmes. Ja, das sind die Adressen Ihres Programmes. Ihrer logischen Adressen. Physikalisch ist das jetzt egal, wir betrachten jetzt die logischen. Jetzt ist es so, dass es bestimmte Bereiche gibt, die sind hier rot schraffiert, auf denen die Zugriffswahrscheinlichkeit höher ist als andere Bereiche. Das heißt also, diese Adressen hier werden häufiger angesprochen als die hier. Können Sie sich vorstellen, woran das liegt? Wie sind unsere Programme beschaffen? Genau. Ich habe halt immer wieder Schleifen in meinem Programm. Und das heißt, wenn ich auf diese Adressen häufiger zugreife, dann ist da eine Schleife, wo ich ein paar Mal durchlaufe. Und jetzt ist natürlich die Idee, möglichst viel aus diesem Bereich der Schleife im Cache zu halten. Im Instruktionscache, klar, aber es gilt genauso auch für die Daten. Weil in meiner Schleife greife ich ja auch auf Daten zu, auf irgendwelche Datenfelder zum Beispiel, auf bestimmte Datenstruktur, die in meiner Schleife adressiert werden. Und die möchte ich natürlich dann auch gleich immer im Cache haben. Also das heißt, auch der Zugriff auf diesen Ausschnitt des Datensegments, des Datenadressraums, dieser Ausschnitt hat auch eine höhere Zugriffswahrscheinlichkeit als andere, wenn er in einer Schleife häufig adressiert wird. Ja, und das ist der Grund, dass der Cache funktioniert. Weil würde der Cache, wäre die Zugriffswahrscheinlichkeit völlig gleich verteilt. Das heißt, dass ich gehe von meinem ersten Befehl bis zu meinem letzten Befehl durch, linear durch, ich habe keine einzige Schleife drin, dann bringt der Cache auch nicht so viel. Weil dann haben sie klar, okay, ich meine, einen bestimmten Abschnitt holen sie sich rein und sparen sie sich einmal die Latenz. Aber beim Zugriff auf den Hauptspeicher, aber ansonsten greifen sie auf jede Adresse nur einmal zu. Haben sie die im Cache reingeholt? Naja, mehr als ein Hit pro Adresse, mehr als ein Treffer pro Adresse werden sie nie erzielen. Aber so sind unsere Programme in der Regel nicht aufgebaut. Selbst der schlimmste Hack eines Programms, der kommt wahrscheinlich irgendwo an einer Schleife nicht vorbei und wird nicht einfach irgendwie alle Befehle linear durchgehen. So, jetzt schauen wir uns nochmal diese Cache-Typen genau an und die Anordnung. Und was ist da, was ist denn da abgelegt? Ja, da haben wir also diesen Primär-Cache. Den gibt es heutzutage in jedem Mikroprozessor. Da können Sie auch mal gucken auf die Skylake-Mikroarchitektur, auf die einzelnen Mikroarchitekturen kommen wir dann, von Intel kommen wir dann im Kapitel 2 noch zu sprechen, wenn wir jetzt die Grundlagen dann hier bewältigt haben im Kapitel 1. Der Primär-Cache ist ein sogenannter Split-Cache. Das heißt, den gibt es physikalisch zweimal. Einmal für die Instruktionen, für die Befehle und einmal für die Daten. Ja. Die Größe sind 32 Kilobyte bei der L1 Intel, also der L1 Cache von der Intel Sandy Bridge Skylake Mikroarchitektur. Da war jeweils also 32 Kilobyte groß. Ich habe relativ kurze Blöcke, 32 bis 64 Bytes. Bei Skylake sind es also 64 Bytes. Also das heißt, eine Cache-Zeile ist oder ein Cache-Block, Cache-Zeile, die Begriffe sind synonym, ist 64 Byte groß. Okay, der Sekundär-Cache, der L2-Cache, das ist ein sogenannter Unified-Cache. Das heißt, zwischen Daten und Befehle wird nur über die Adresse unterschieden. Aber es gibt keine physikalisch getrennten Bereiche, um einmal Daten und einmal Befehle abzulegen. Die landen also im gleichen Cache. Beim L1-Cache hat man das nicht gemacht. Warum? Weil dann kann ich auf beide gleichzeitig zugreifen, wenn die physikalisch getrennt sind. Ne? Da gibt es also einen Cache-Speicher, einen L1-Cache-Speicher für die Daten und es gibt physikalisch einen L1-Cache-Speicher für die Befehle. Ne? Das haben wir hier da gesehen. Ja, ne? Code-Cache, Daten-Cache. Das war beides der L1-Cache. Der L2-Cache hier ist er. Das sind Code und Daten sind hier gemeinsam drin. Ja, das war zu weit. Okay. Ja, der ist größer, 256 Kilobyte, sind so typische Größen, habe ich hier mal hingeschrieben. In der Regel haben die immer die gleiche Blockgröße wie der L1-Cache, das macht den Austausch dann leichter. Ne? Also unterschiedliche Blockgrößen zwischen den einzelnen Hierarchien macht man nicht ungern, weil das würde den Verwaltungsaufwand wieder, die Schwierigkeit, das Hand zu haben, wieder erhöhen. Gut, mittlerweile gibt es eben Tertiär-Caches oder auch sogar L4-Caches. Die Intel Sandy Bridge Mikroarchitektur wird verkauft als Core i7G440 Celeron. Ich glaube, die gibt es kaum noch auf dem Markt. Das war ein bisschen die schwachbrüstigeren Intels, aber dafür waren sie etwas leistungsärmer vom Verbrauch her. Sie hatten einen Megabyte Tertiär-Cache. Die Sandy Bridge, die Xeon-Prozessoren für die Hochleistungsserver. Bis zu 20 Megabyte, ne? Das ist schon enorm, schon gut für einen L3-Cache. Kurze Anekdote, ne? Ich weiß noch, als ich in der Physik war, 1900, wann habe ich angefangen? 87, ja, als Doktorand. Dann kam ich da an, nach ein paar Monaten, hieß es, ja, wunderbar, du bist unser Informatiker, ne? Du wirst dann gleich mal unsere WECs betreuen als Systemmanager. Und ich habe gerade mal ein Studium hinter mir gebracht, ne? Ein Diplom. War natürlich international gesuchter Experte für Systembetreuung. Naja, und da kann ich sagen, ich habe manchmal Albträume gehabt. Also da hat es immer geklopft, klopf, klopf, klopf. Und dann kommt jemand rein, hallo Dietmar, bei meiner WEX stimmt irgendwas nicht. Mit den Prozessen kannst du mal schauen. Ich bin rübergetigert ins Labor. Da war so ein Riesenregal, lauter orangene Ordner, 20, 30 Stück von DEC, Digital Equipment. Welchen nimmst du jetzt da, um den so ein Problem zu lösen? Ne? Und dann kam eine 20 Megabyte Festplatte. Dann haben wir die 20 Megabyte Festplatte eingebaut. Das war so ein schweres Teil. Wenn mir die auf den Fuß gefallen wäre, wäre wahrscheinlich die Zehe gebrochen. Und dann habe ich die eingebaut. Meine erste Platte, die ich eingebaut habe. Und das hat funktioniert. Ja. Das ist alles dann im System drin war. Ich war glücklich, bin gut eingeschlafen an dem Abend. Und alle waren froh, Mensch, 20 Megabyte haben wir jetzt. an Festplattenspeicher drin. Und heutzutage haben wir das locker als L3-Cache auf dem Chip. Gut, hier mal ein paar Daten, wann Caches eingeführt wurden. Und das ist doch schon früher, als man dachte, ne? 1968 bereits. Die IBM 360, so eine wegweisende Architektur, als sogenannter Mainframe. Das ist ein Mainframe, so zwischen den Supercomputern und den Tischrechnern angeordnet, also so die Server, ne? So kleiner Supercomputer, wenn man möchte. Der hatte also schon einen L1-Cache. Dann der Pentium-PC 1993 führte dann ein L2-Cache ein. Wenn da hier immer so ein Strich ist, 8 Kilobyte, 8 Kilobyte, dann ist das immer bezogen auf Code-Cache und Daten-Cache. Ja. Ja, gut, muss ich weiter alles jetzt hier im Detail diskutieren. Irgendwann kam halt der L3-Cache, der Power-PC von IBM 1999, also war da in dem Sinne Vorreiter. Der hatte also auch schon vorgesehen, einen L3-Cache hier zu integrieren. Gut, ja, jetzt wollen wir uns mal Schritt für Schritt mehr den Details dazu wenden. Den Zugriff. Das Steuerwerk, ja, wie überprüft er jetzt, ob ein Datum im Cache ist? Ne? Also, wir haben schon mal festgehalten, heute mache ich ein bisschen weniger Tafelarbeit, um ein bisschen voranzukommen, dass also. Das keine injektive Abbildung ist zwischen den Hauptspeicherblöcken und den Cache-Blöcken. Also es gibt immer mehrere Hauptspeicherblöcke, die auf die gleiche Cache-Block, auf die gleiche Cache-Zeile oder auf den gleichen Cache-Block eingelagert werden. Ja, jetzt muss ich natürlich rauskriegen, ist denn jetzt mein Datum da im Cache? Welches ist denn da drin? Ne? Wie geht das? Also erstmal, das Steuerwerk hat also die Aufgabe, der Cache-Controller, der ist Teil des Caches, des Leitwerks, des Steuerwerks, der überprüft, ist das Datum vorhanden. Wenn ja, gibt es einen Hit, dann wird das Datum aus dem Cache gelesen, hurra. Wenn es nicht vorhanden ist, dann ist es ein Fehlzugriff, ein Miss und eben ein Block. Nicht bloß das Datum, was ich suche, sondern der Block, in dem dieses Datum ist. Der wird in den Cache kopiert, aus dem Hauptspeicher. Block von Worten aus Hauptspeicher in Cache kopieren und daraus das angeforderte Datum rausziehen und dann ins Register schreiben. Okay, gut, wir sind bei der Cache-Organisation, Platzierung, Identifikation. Das legt genau zwei Dinge fest, die Cache-Organisation. Erstens, wir haben ein Platzierungsproblem. In welchem Cache-Block wird ein Hauptspeicherblock abgelegt? Wir müssen also die entsprechende Cache-Zeile finden. Und dann, wenn wir es dort abgelegt haben, dann müssen wir es wieder finden. Also das Identifikationsproblem. Wie wir das gewünschte Datum bzw. der Block im Cache wieder aufgefunden. Die zwei Dinge schauen wir uns jetzt an. Als erstes, ja, drei Organisationsformen sind da gebräuchlich. Die haben wir auch in der Grundvorlesung schon mal gemacht. Das ist einmal die direkte Abbildung, die vollassoziative Abbildung. Und das, was in der Regel verwendet wird, die Mischform aus beiden, die Endfach- oder Mengenfach-assoziative Abbildung. Und die schauen wir uns jetzt nochmal, das wiederholen wir jetzt erst nochmal, an. Ja, wie erfolgt die Platzierung bei der direkten Abbildung? Das sind jetzt genau die Folien aus der Graphvorlesung. Jede Adresse B eines Hauptspeicherblocks wird direkt an Block M von insgesamt n Cache-Zahlen zugewiesen. Und wie? Es geht eben über eine Modulo-Operation. Also B ist meine Adresse, Modulo n, das ist die Anzahl der Cache-Zahlen, die ich habe. Und das, was da rauskommt, klein m, das ist die Nummer der Cache-Zeile, wo dieser Hauptspeicherblock abgelagert wird. Na, abgelegt wird. Also machen wir mal ein Beispiel, ein bescheidener Cache, der hat nur 8 Cache-Zahlen. Die seien hier mal gezeigt. Von durchnummeriert binär von 000 bis 111, also die 8 Cache-Zahlen. Das heißt also, hier befinden sich, das könnte man jetzt nochmal unterteilen, ne, in feinere Striche und jeder Strich wäre dann eben ein Watt. Ja, und dann haben wir einen Hauptspeicher, der ist ein bisschen größer, aber auch bescheiden, der hat insgesamt nur 32 Hauptspeicherblöcke. Okay, tja, und da sind die Adressen. Binär gezeigt für die schraffierten Bereiche. Hier ist das Ganze jetzt mal, sind die entsprechenden Adressen hier unten schon angeschrieben. Und Sie sehen schon, dass was farblich markiert. Also ich muss jetzt Modulo N rechnen. Und was ist Modulo 8? Modulo 8 ist, ich muss einfach nur die hintersten 3 Bits abgreifen. Das ist immer Modulo 8. Na? Das heißt also, der hier, die Hauptspeicher, Blockadresse 000, was habe ich gesagt? Also 400001 oder auch 01001 oder 10001. Also alle, die in den letzten 3 Bits auf 001 enden, die Hauptspeicherblock-Anfangsadresse, die werden dahin abgebildet, in die erste Cache-Zeile. Ja. Aber wohlgemerkt, das ist hier nur die Hauptspeicherblock-Anfangsadresse. Wenn Sie jetzt da beispielsweise 32 Byte da drin hätten, dann kämen da noch 5 Bit dazu. Weil ich einen byte-orientierten Speicher habe, um ein ganz bestimmtes Byte innerhalb meines Blocks anzusprechen. Okay. Also das heißt also, die Anfangsadressen ist, wenn ihr ja dann XXXX könnte ich dazu schreiben oder 4 Nullen, je nachdem, wie viele Einträge ich im Block habe, ne? In meiner Zeile habe. Okay. Okay, da kommen wir nachher dann nochmal genauer drauf. Ja, und hier beim Roten, also das sind jetzt die Beispiele, wo das Ganze eben auf 101 abgebildet wird, also auf den Eintrag mit der Nummer 5. Okay. Ja, wie schaut es aus beim Vollassozi bei der vollassoziativen Abbildung? Da wird jede Adresse eines Hauptspeicherblocks kann in jedem beliebigen Cache-Block abgebildet werden. Völlig egal. Das ist also mein Hauptspeicher. Jeder Eintrag, der gerade frei ist, den kann ich nutzen. Wenn er nicht frei ist, muss ich entscheiden, wenn alle belegt sind. Also am Anfang mache ich erstmal alle voll. Am Anfang ist der Cache leer. Dann mache ich erstmal alle voll. Und dann, wenn wieder ein neuer Hauptspeicherblock rein muss, dann muss ich mir natürlich entscheiden, dass irgendeiner, nach einer bestimmten Strategie, kommt dann gleich später, dass einer dieser bereits vorhandenen Blöcke rausfliegen muss zugunsten des neuen Blocks. Ne? Also nicht irritieren lassen, dass jetzt hier dass der hier schmäler ist als das hier. Es hat genau die gleiche Anzahl an Bytes. Die Blockgröße ist ja identisch. Okay, also beim Vollassoziativen ist es möglich, in jede Cache-Kachel oder in jede Cache-Zeile den Hauptspeicherblock abzubilden. Gut, was haben wir in der Regel, in der Realität? Die n-fach-assoziative Abbildung. Dazu werden jetzt Cache-Blöcke in S-Mengen nochmal gruppiert. Mit jeweils kleinen n-Blöcken, also kleinen n-Blöcke, die nehme ich jetzt in eine Menge mit auf. Dann kann ich mir ausrechnen, wie viele Mengen das ich habe. Wenn ich Groß N-Blöcke insgesamt habe und Klein N-Blöcke ist eine Menge, dann ist Groß N durch Klein N die Anzahl der Menge S natürlich. Ne? Okay, ja, und jetzt geschieht es wie folgt. Der Hauptspeicherblock, der wird nach der Methode der direkten Abbildung in die Cache-Blockmenge realisiert und innerhalb der Menge an jeden beliebigen Platz. Das heißt, die Menge suche ich mir nach der Methode der direkten Abbildung und innerhalb der Menge verfahre ich nach dem Prinzip der vollassoziativen Abbildung. Da kann es dann jeder Eintrag werden. Auf die Art und Weise mache ich so eine Mischung aus den beiden Verfahren, direkte Abbildung und vollassoziative Abbildung, um sozusagen die Vorteile von beiden miteinander vereinen zu können. Genau, und das ist zugleich aber auch der allgemeine Fall. Ja, das ist eigentlich ist die n-fach-assoziative Abbildung der allgemeine Fall. Und die direkte Abbildung und die vollassoziative Abbildung sind sozusagen die Extremfälle. Denn das kann man auch mathematisch hier sich jetzt leicht klar machen. Sei klein n gleich groß n, ja, was dann? Dann gibt es genau eine Menge. Und wir haben gesagt, innerhalb der Menge gibt es eine assoziative Abbildung. Also wenn wenn es nur eine Menge gibt und der gesamte Speicher nur aus dieser einen Menge besteht und ich in der Menge assoziativ abbilde, ist es voll assoziativ, weil der ganze Speicher besteht aus dieser einen Menge. Ja. Und der andere Extremfall ist, wenn klein n gleich 1 ist, dann heißt es, das ist nämlich genau der Fall, dass jeder Cache-Block für sich eine Menge darstellt. Also die Menge hat genau nur einen Block. Und was haben wir gesagt? Die Mengen werden direkt nach dem Prinzip der direkten Abbildung angesprochen. Also ist das die direkte Abbildung, weil innerhalb der Menge gibt es keine Wahlfreiheit mehr, weil jede Menge eben nur genau einen Eintrag hat. Also ist das für klein n gleich 1, entspricht es der direkten Abbildung. Genau. Schauen wir uns mal ein Beispielchen an. Okay, für einen zweifach assoziativen Cache-Speicher, zweifach assoziativ, das heißt, zwei Cache-Zahlen, in der Regel natürlich dann immer benachbarte, werden in einer Menge zusammengefasst. Wenn ich 8, bei dem Beispiel bleiben wir, dass wir 8 Cache-Zahlen insgesamt haben und 2 Zahlen pro Menge, also habe ich logischerweise dann noch 4 Mengen. Menge 0, Menge 1, Menge mit der Nummer 2, Menge mit der Nummer 3. Okay, jetzt habe ich hier wieder meinen Hauptspeicher. So, und jetzt, das ist meine Adresse, meine Hauptspeicherblock-Anfangsadresse. Dahinter müssten, wie gesagt, dann noch so und so viele Nullen kommen. So viele Nullen, wie ich bestimmt aus der Anzahl an Bytes, die da drin sind. Also wenn beispielsweise da jetzt 1024 Bytes drin wären, dann müssten noch 10 Bit kommen, weil 2 hoch 10 ist 1024. Okay, aber die schauen wir uns nicht an. Die Bits nehmen wir dann, um innerhalb der Cache-Zeile zu adressieren. Okay, das heißt also, wir gucken nur die Hauptspeicherblock-Anfangsadresse an, ohne die abschließenden Nullen. Und wie viele Bits müssen wir da jetzt rausschneiden? Ja, wenn es 4 Mengen gibt, genau 2 Bit. Und zwar die letzten 2. Ne? 1, 0. Das heißt, die Cache-Zeile hier wird in diese Menge abgebildet, und zwar direkt. Die kann, auch wenn da noch was frei wäre, wird die nicht da drin abgebildet. Das ist eine direkte Abbildung. Ja? Also die Menge hier, die Menge mit der Nummer 2, ist diesem Cache-Block fest zugeordnet. Und innerhalb ist diese Cache-Menge fest zugeordnet. Und innerhalb dieser Menge kann sie hier oder auch hier abgebildet werden. Assoziativ. Was gerade frei ist. Und wenn nichts frei ist, müssen wir entscheiden innerhalb der Menge, was schmeißen wir denn da raus. Okay. Genau. Das heißt also, das sehen wir schon hier, die Abbildung Hauptspeicherblock in Cache-Block ist surjektiv. Warum? Weil wir natürlich viel mehr Hauptspeicherblöcke als Cache-Blöcke haben. Also müssen da zwei Hauptspeicherblöcke zwangsläufig, mindestens zwei Hauptspeicherblöcke auf einen und denselben Cache-Block abgebildet werden. Jetzt muss ich dann aber rausbekommen, später beim Adressieren, ja, ich adressiere ja Hauptspeicheradressen in meinem Programm. Welcher Hauptspeicherblock ist es denn jetzt nun, der da im Cache drin ist? Das heißt, ich muss da nochmal eine Zusatzinformation speichern. Das ist das sogenannte Tagfeld. Aber bevor ich jetzt auf dieses Tagfeld da zu sprechen komme, wollte ich vorneweg nochmal was anderes kurz sagen, 121, irgendwo eine Zwischenfrage nochmal stellen. Ja, eigentlich hat sie die Frage schon beantwortet. Warum denn man eigentlich zumeist immer eine Zweierpotenz für die Cache-Größen? Für die Anzahl. Warum nehme ich 8 und als nächstes 16 und dann 32 und nicht eine Zwischengröße? Haben Sie da eine Antwort drauf? Ja?
Damit die Modulo-Operation einfach die hinteren Bits abhören.
Genau. Dadurch wird die Modulo-Operation natürlich trivial. Ich muss überhaupt nichts rechnen. Ich muss einfach bloß Bits abschneiden. Und wenn das keine Zweierpotenz wäre, die Anzahl, dann müsst ihr tatsächlich richtig eine Division durchführen. Das will ich natürlich nicht, weil das ist ja bequem. In der Hardware ist das ja wohl das Einfachste, was es gibt. Ich schneide einfach die 3 Bits raus und schon finde ich die richtigen Cache-Block und habe damit meine Modulo-Operation durchgeführt. So, okay, jetzt schauen wir uns das mal noch ein bisschen genauer an, wie diese Adresse, diese Hauptspeicheradresse da seziert wird. Die Abbildung der Hauptspeicheradresse in eine Cache-Zeile bei der direkten Abbildung. Okay. Also die Hauptspeicheradresse wird dazu in zwei Teile mit W plus S-Bits aufgeteilt. W sind die niederwertigsten W-Bits und die identifizieren eindeutig das Wort innerhalb meiner Cache-Zeile. Und die höchstwertigen S-Bits, die spezifizieren einen Speicherblock, beziehungsweise ja, einen Speicherblock und damit auch den Cache-Block, zumindest ein Teil davon. So, und diese höchstwertigen S-Bits, die werden jetzt nochmals aufgeteilt in ein Feld mit R-Index-Bits und das entspricht genau der Adresse der Cache-Zeile. Ja? Also W-Bits, die niederwertigsten Bits, nehme ich für das Adressieren des Wortes, also der kleinsten atomaren Einheit oder des Bytes, innerhalb der Cache-Zeile. Und den Rest, den teile ich nochmal auf für die Adressierung, in welche Cache-Zeile es denn tatsächlich denn jetzt geht. Ja. Und der Rest und in ein Feld mit S-R-Bits und das entspricht dem Tag. Und das muss ich leider mit abspeichern und dadurch ist dieser Cache-Block eindeutig identifiziert. Daraus geht eindeutig hervor, welchen Hauptspeicherblock ich tatsächlich abgespeichert habe in dieser Cache-Zeile aktuell. So, da schauen wir uns jetzt mal ein Beispiel an. Angenommen, wir hätten eine 24-Bit Hauptspeicheradresse und wir hätten einen 16 Megabyte großen Hauptspeicher. Ja, okay, passt es zusammen? Ja, es passt zusammen, weil wir haben eine 24-Bit-Adresse, also haben wir 2 hoch 24 Bytes, wir haben einen byte-orientierten Speicher, wir adressieren nicht Watte, sondern adressieren immer ein Byte, elementar. Also haben wir 2 hoch 24 Bytes, die wir adressieren können und das entspricht 2 hoch 4 mal 2 hoch 20 und der Informatiker weiß, dass 2 hoch 20 Mega entspricht, ne? 2 hoch 10 entspricht ein Kilo, 2 hoch 20 entspricht ein Mega, 2 hoch 30 entspricht ein Giga, 2 hoch 40 ein Terra und so weiter. Und also haben wir 2 hoch 4, das ist, was man auch als Informatiker, dass es 16 ist, also haben wir 16 Megabyte. Okay, der Cache habe die Größe 64 Kilobyte. So, jetzt kommt es darauf an, wie groß ist ein Block. Eine Cache-Zeile bzw. ein Hauptspeicherblock sei genau 4 Bytes groß. Das ist also 2 hoch 2. Tja. Der Cache besteht aus 16k Zeilen. Ach, das ist klar, ne? Oder? 64 Kilobyte, was ist das? Das ist 2 hoch 2 muss die 64 Kilobyte entspricht 2 hoch. Hat jemand eine Idee? 16. 2 hoch 16. Ne? 2 hoch 6 ist 64, mal 2 hoch 10 ist Kilo. Und die 2 hoch 16, die kürzlich durch, da muss ich teilen, durch die Anzahl der Blockgröße, die ist 2 hoch 2. No? 4 Byte. 4 Bytes. Pro Block. Folglicherweise habe ich hier 2 hoch 14. Also habe ich 2 hoch 14 Cache-Zahlen, der Größe 4 Byte. Okay. Das heißt andererseits auch, wenn ich genau 4 Byte in meinem Block habe, wie viele Bits brauche ich, um diese 4 Byte zu adressieren? 2. Ja. Das heißt, W ist gleich 2. 2 Bit ist der Identifier für die Dateneinheit im Block. Mit diesen 2 Bit werde ich entscheiden, ob ich Byte 0, Byte 1, Byte 2 oder Byte 3 in meinem 4 Byte großen Block brauche. Na? Okay, das heißt, die 2 Bit streiche ich weg von meinem 24 Bit, die ich aus der Adresse brauche, bleiben noch 22 Bit übrig. So, und diese 22 Bit, da muss ich jetzt nochmal was wegstreichen, um die richtige Cache-Zeile zu finden. Wie viel sind das? Naja, wenn es 2 hoch 14 Zahlen gibt, wie viele Bits werde ich dann brauchen? 14, logischerweise. Ne? Also das heißt, 14 Bits streiche ich für die 16k Cache-Zahlen-Einträge ab. Die muss ich wieder wegstreichen, muss ich abziehen von den 22. Also bleibt ein 8-Bit langes Tag übrig. Okay, jetzt machen wir mal ein Zahlenbeispiel. Also so sieht das jetzt hier aus. Das wäre meine 24-Bit breite Hauptspeicheradresse. Ne? 8 plus 14 ist 22, plus 2 ist 24. 2-Bit streiche ich ab, um das Wort oder das Byte innerhalb, also die elementare Einheit, innerhalb des Blocks zu adressieren. Die nächsten 14-Bit streiche ich ab, um die richtige Cache-Zeile zu adressieren. Und jetzt würden alle Hauptspeicherblöcke, die da vorne irgendein x-beliebiges Muster haben und hier ein ganz spezifisches 14-Bit-Muster haben, ja, die würden alle auf genau diese Cache-Zeile abgebildet werden, die diesem spezifischen 14-Bit-Muster entspricht. Und um die dann nochmal voneinander unterscheiden zu können, muss ich diese 8-Bit da vorne mitspeichern. Na, also jeder Speicherblock wird genau auf eine Cache-Zeile abgebildet. Das heißt, falls der Block im Cache vorliegt, ist er immer an einer bestimmten Stelle. Wir sind jetzt bei der direkten Abbildung. Keine zwei Blöcke haben das gleiche Tagfeld, Hauptspeicherblöcke. Somit ist über das Tagfeld eindeutig überprüfbar, ob ein bestimmter Hauptspeicherblock im Cache vorliegt. Und die Cache-Zeile selber wird über diese R-Index-Bits gefunden. Okay, also ich führe sie jetzt nochmal langsam, diese Bilder sind aus dem Stallings, ich führe sie jetzt nochmal langsam dazu, bevor wir dann zu einem konkreten Zahlenbeispiel kommen. Also das wären jetzt die ersten M-Blöcke meines Hauptspeichers. Und das hier wäre der Cache-Speicher. Okay, der hat genau M Cache-Zahlen, L0 bis M-1. Und das sind die Blöcke B0 bis M-1. Das sind die ersten M-Blöcke. Und die werden dann alle modulo, ne? Modulo M. Dann kommt auch hier 0 raus, hier 1, 2, 3 und so weiter. Und hier kommt M-1 raus. Die werden haargenau auf die M, 1 zu 1 auf diese M-Cache-Zahlen abgebildet. Die 0. Der 0. Hauptspeicherblock auf die 0. Cache-Zeile. Der M-1. Hauptspeicherblock auf die M-1. Cache-Zeile. Und wo würde jetzt der M-te Speicherblock abgebildet werden? M modulo M auf die 0. Genau. Ne? Jetzt wird es hier weitergehen. Aber der ist ja viel größer, ne? Der Hauptspeicher. Der ist ja nicht genauso groß wie der Cache. Wenn ich das jetzt da unten fortsetzen würde, dann wäre das jetzt der Block mit der B-Index M. Und der würde wieder auf die 0. abgebildet werden. Der M plus 1. dann wieder auf die 1. Der M plus 2. wieder auf die 2. und so weiter und so fort. Und mit diesem Tag wird dann eben unterschieden, welcher Block das tatsächlich denn jetzt genau ist. Ja, das zeigt also die Tabelle da hier nochmal an. In die Cache-Zeile 0. Welcher Hauptspeicherblock wird dann abgebildet? Der mit der Nummer 0, M2, M3, M und so weiter. Und in die Cache-Zeile 1, der mit der Nummer 1, M plus 1, 2, M plus 1 und so weiter und so fort. Okay, jetzt schauen wir uns mal das ein bisschen von einer angedeuteten Hardware an, wie das aussehen würde. Ne? Gut, wir haben also hier unseren Hauptspeicher mit unseren Blöcken und hier unseren Cache-Speicher mit unseren M-Blöcken. Hier haben wir mehrere, es geht noch weiter, Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben genau 4 Einträge pro Block. Okay, was tun? Wir nehmen also die Speicheradresse her, sezieren die. Die hintersten W-Bits, die brauchen wir, um innerhalb des Blocks zu adressieren. Diese R-Bits hier, die brauchen wir, um genau einen Block zu adressieren. Mit diesen R-Bits wird genau einer dieser Blöcke 0, 1, 2, i bis m-1 angesprochen. Jetzt in diesem Beispiel soll es der i-te sein. Dann wird genau dieses Tag hier ausgelesen. Und dieses Tag wird mit dem Rest der Hauptspeicheradresse, was ich nicht für das Index und nicht für die Wortadressierung oder Byteadressierung brauche, verglichen. Und wenn das gleich ist, dann ist mein Datum, was ich unter dieser Adresse angesprochen habe, im Cache. Und wenn es nicht gleich ist, habe ich ein Miss. Weil dieses Datum muss direkt abbildend genau hier sein und nirgendwo anders. Ja, genau hier sein und nirgendwo anders. Na? Und wenn es ein Miss ist, dann muss ich unter der Adresse S, also das ist dann praktisch alles von hier bis zum Ende, in den Hauptspeicherblock gehen und dort ja, mit W noch das Byte rausholen, was ich adressieren möchte, lagere aber den ganzen Block ein in den Cache. Okay, soweit verstanden, wie dieses Bildchen funktioniert. Und jetzt machen wir mal ein richtiges Beispielchen. Da hätten wir jetzt also hier unsere 24-Bit Hauptspeicheradresse seziert in 2-Bit fürs Watt, weil wir genau 4 Einträge im Block haben. Dann 2 hoch 14 Bits, also ja, 2 hoch 14 Cache-Zeilen haben wir. Der Cache, der ist hier. Und hier sind die Cache-Zahlen von 000 Hex bis 3FFF. Ja, das entspricht also dann genau 4000 hexadezimal Einträge und das sollten genau die 16K sein. Und vorneweg haben wir diese 8 Bits. So, jetzt greifen wir uns mal. Okay, das ist jetzt also der Cache hier. Das ist die Cache-Zeile. Das ist jeweils ein Byte. Das ist ein Wort. Ein Wort besteht jetzt aus 2 Byte. Ein Wort, zweites Wort, drittes Wort, viertes Wort. Also okay, das heißt, also insgesamt wären das jetzt, das ist ein Hex-Eintrag, also 4 Bit. Das ist ein Byte, das ist ein Byte, das ist ein Byte und das ist ein Byte. Okay, also haben wir genau die 4 Byte. Wort ist jetzt hier ein Byte. Gut, jetzt schauen wir mal an. Jetzt nehmen wir uns mal die Adresse davor, die da hier. Wo landet die im Cache? Dann streichen wir hier hinten die zwei Nullen ab, weil die sind interessant, wenn ich jetzt hier dieses 98 hier haben möchte. Ne? Ah, jetzt streichen wir die hinteren zwei da ab. Okay. Was nehme ich als nächstes? 14 Bits nehme ich her. Ne? Ein bisschen kryptisch. 2-Bit plus 4 macht 6, plus nochmal 4 macht 10, plus nochmal 4 macht 14. Genau. Okay, dann gehe ich von hinten nach vorne. 1, 1, 0, das entspricht einer 7. Hier, gehen wir in Deckung. Ne? Okay, dann greife ich die nächsten Bits, 4 Bits ab. Das ist 1, 1, 1, 0. Entspricht hexadezimal 1. Ist die 14. Entspricht hexadezimal 1. 1e. Steht ja hier, ne? Okay. Also, Moment. 2, 4. Nochmal 4 abstreichen. Genau. Und jetzt bleiben übrig 1, 1, 0, 0. Das entspricht dem C. Und vorneweg brauche ich nochmal die 0, 0. Das entspricht dem hier. Und die obersten 8 Bit sind mein Tag. Schauen Sie die mal genau an. Das ist bis dahin. Das ist die 1, 0, 0, 0, 1 und Hex. Und dann kommt binär 0, 1, 1, 0. Das ist Hex, die 6. Entspricht genau, das Tag ist 1, 6. Okay, spinnen Sie das mal selber für die anderen Werte durch. Ja. Und was sehen wir? Der komplette Eintrag, das ist der komplette Block hier. Die 00, die würde dann das hier sein, die 01 würde dem ansprechen, die 0, die 10 würde das adressieren und die 11 würde das adressieren. Ja. Okay, ja. Dann können Sie, wie ich das jetzt gerade eben seziert habe, auch mal das da hier unten hernehmen, die untersten zwei, neun wegnehmen, dann die nächsten vier und immer wieder die nächsten vier und Sie werden sehen, das ergibt die Adresse 3FFE für die Cache-Zeile. Okay, ja, somit kommen wir zur direkten Abbildung, fassen wir das mal zusammen. Das ist eine einfache Adressbildung, da immer ein fester Ort für einen Hauptspeicherblock vorliegt. Das ist kostengünstig. Der Aufwand, die Adresslänge sei stets S plus W Bits. Dann ist die Anzahl adressierbarer Einheiten 2 hoch S plus W Worte oder Bytes. Die Blockgröße ist 2 hoch W Worte, ne, weil wir nehmen ja die W-Bits her, um innerhalb des Blocks da ein einzelnes Byte zu adressieren. Die Anzahl der Blöcke im Hauptspeicher ist dann logischerweise, wenn die Gesamtgröße 2 hoch S plus W ist und die Anzahl und die Größe eines Blocks 2 hoch W ist, muss ich es dividieren, also ist 2 hoch S. Die Anzahl der Cache-Zahlen ist immer eine Zweierpotenz, sei klein m, ist 2 hoch R, also die Index-Bits, die ich aus den S-Bits dann nochmal rausschneide. Und die Anzahl der Tech-Bits ist S minus R. Genau. Jetzt noch ein Hinweis, falls ein Programm zwei Hauptspeicherblöcke adressiert, die auf dieselbe Cache-Zeile abgebildet werden, sind Cache-Fehlzugriffe häufig. Das lässt sich mindern durch einen sogenannten Victim-Cache, so ein Opfer-Cache. Das heißt, der fliegt dann nicht gleich komplett aus dem Cache raus, sondern der wird dann nochmal in diesen Zwischen-Cache da abgespeichert. Der ist dann kleiner und der wird dann voll assoziativ organisiert. Aber da kommen wir dann nochmal drauf, wenn wir uns dann konkrete Prozessoren anschauen, da taucht dann nochmal eine Lösung auf, die so ein Victim-Cache nutzen. Genau, also der vermindert die Auswirkung eines Miss bei direkt abbildenden Caches. Aus dem Cache verdrängter Eintrag, der wandert erstmal in diesen Victim-Cache und aus dem wird vollständig assoziativ zugegriffen. Meist hat er eine geringe Größe, 4 bis 16 Cache-Zahlen und ist zwischen dem direkt abbildenden L1-Cache und der nächsten Hierarchiestufe angeordnet. Also nochmal so ein kleiner Zwischen-Cache. Okay. Jetzt machen wir das Gleiche nochmal. Ich mache es jetzt vielleicht ein bisschen schneller. Bei der Abbildung der Hauptspeicheradresse in die Cache-Zeile eines voll assoziativen Caches. Gerade eben haben wir uns angeguckt, wie es bei einem Direktabbildenden ausschaut. Jetzt schauen wir uns mal an, wie schaut es beim voll assoziativen aus. Ja, der Hauptspeicherblock, der kann in jede Zeile eines Caches geladen werden. Das haben wir ja gesagt. Die Speicheradresse wird interpretiert als Tag und Wort. Es gibt jetzt kein Index, weil es gibt ja keine Menge in dem Sinne. Ne? Das ist beziehungsweise der ganze Cache ist eine Menge. Wir haben nur eine Menge und innerhalb dieser Menge kann jeder Block drankommen. Genau, der Tag identifiziert eindeutig den Speicherblock, der muss dementsprechend natürlich dann größer werden. Der Tag einer jeden Cache-Zeile muss auf eine Übereinstimmung hin untersucht werden. Und das macht es sehr teuer. Das ist der Grund, weshalb Caches eben nicht komplett in ihrer vollen Größe, wie sie normalerweise verkauft werden, voll assoziativ organisiert sind. Weil es wäre zu teuer. Ich müsste zu viele Komparatoren einbauen. Schauen wir uns jetzt auch nochmal diese Bildchen da an, so wie sie vorhin für den Direktabbildenden gezeigt waren. Ich habe hier also einen Speicherblock. Das ist der Cache-Speicher. Und im Prinzip kann der überall abgebildet werden, dieser eine Block. Kann nur überall abgebildet werden. Was bedeutet das jetzt für unser Bildchen, das was wir vorne auch gesehen haben, für unser Strukturbildchen? Wie schaut da der Ablauf beim Zugriff auf so einen voll assoziativ organisierten Cache aus? Ja, jetzt ist es nicht mehr ganz so einfach. Ne? Also erstens, die Speicheradresse besteht jetzt nur noch aus dem Tag und dem Wort. Den Index gibt es jetzt nicht mehr, weil ja jeder Cache-Eintrag, jede Cache-Zeile ist ein potenzieller Kandidat dafür, dass das Datum, was ich suche, da drin ist. Ja. Was heißt das? Das heißt, ich muss wirklich jeden Cache-Block überprüfen, ob dieses Tag, was zu diesem Cache-Block gehört, mit dem Tag übereinstimmt, dessen Hauptspeicheradresse ich gerade angucke. Ja, wenn wir vorhin eben nur genau einen beim Direktabbildenden, genau einen Cache-Block adressiert haben und dann ging nur ein Pfeil in dieses Compare rein. Ja. Könnt ihr nochmal suchen, 28, Fast ein Treffer. Da ging nur ein, eine Zeile, nur ein Pfeil raus. Gehen jetzt so viele Pfeile raus, wie M-Pfeile, wie ich nämlich Cache-Blöcke habe. Das heißt, das macht diesen Komparator natürlich sehr komplex. Oder die andere Variante wäre, ich prüfe die alle nacheinander ab, dann ist der Komparator natürlich nicht so komplex, weil ich muss nur auf einen Eintrag überprüfen, aber dann dauert es natürlich lang, bis ich die alle durchsucht habe. Ne? Also das ist die Krux. Ja, und wenn natürlich dann ein Miss stattfindet, okay, wie üblich, dann muss, das ist genau die gleiche Prozedur wie vorhin, dann wird der entsprechende Block hier gesucht aus der Adresse S plus W Bits. So setzt sich das zusammen und wird dann hier eingelagert. Okay, Beispiel hier jetzt, konkretes Zahlenbeispiel, wieder eine 24-Bit-Adresse. Und jetzt sehen wir schon, ja, greifen wir uns mal den da oben hier raus, der macht es natürlich einfach, ne? Da müssen wir bloß die 2-Bit abstreichen. Und wo landet der? Der kann jetzt zum Beispiel, wo geht die? So, geht's hin. Und da geht's rein. Dann ist hier das Tag, besteht aus lauter Nullen. Und das ist der Eintrag der Cache-Zeile 1357946. Das sollte genau dem hier entsprechen. Also, dass das jetzt genau hier landet, ist halt Zufall. Das ist halt jetzt ausgewählt worden. Ne? Und dass der hier, der Eintrag hier, der wäre jetzt genau in der ersten Cache-Zeile. Also in der Cache-Zeile mit der Nummer 1. Und ja. Dann kann ich mir das jetzt schon überlegen, 2-Bit hier abstreichen und dann von hinten nach vorne 1, 1, 0, das gibt die 7, dann 0, 1, 1, 1, gibt E und so weiter und so fort. Und das ist genau mein Tag. Okay, ja, Adressstruktur, die assoziativen Abbildung. Ich habe also diese 24-Bit-Wortbreite, 22 Tag breites Bit, 2-Bit-Wort. 22-Bit-Tag müssen mit jedem 32-Bit langen Hauptspeicherblock sind die vier Worte A8-Bit an Daten gespeichert werden. Also hier der Hauptspeicherblock, also der Hauptspeicherblock und dann das Tag. Fast die komplette Adresse. Ja, vergleiche jedes Tag-Feld mit jedem Eintrag auf Cache, im Cache auf Treffer. Und die niederwertigsten 2 Bits der Adresse legen fest, welches 8-Bit-Wort aus dem 32-Bit-Datenblock verlangt wird. Zum Beispiel letzter Eintrag im vorherigen Bild, das ist der da unten. Den habe ich hier jetzt mal seziert. Das ist das Datum. Ja, das ist die Adresse. Wenn ich die jetzt hier abstreiche, ja, das ist, ja, wenn ich da genau 2-Bit abstreiche, dann kommt da genau F, 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 lauter Fs. Und dann am Ende eben C raus. Okay, das ist dann das Tag. Das wäre das Datum. Und das ist die Cache-Leine. Cache-Zeile hier, da landet das Ganze dann. Okay. Jo. Genau. C, das wäre dann hier 1100. Das heißt, ich spreche dann auch noch genau 1100, genau die Anfangsadresse dieses Cache-Blocks da an. Okay, auch hier mal kurz zum Aufwand. Die Adresslänge ist also S plus W Bits. Die Anzahl adressierbarer Einheiten ist genau wie vor, natürlich dann 2 hoch S plus W. Dann die Blockgröße ist 2 hoch W, ne? 2 hoch S plus W durch. Ja, hier gibt es jetzt genau wieder, das ist die Cache-Zahlengröße, 2 hoch W Worte. Und das dann wieder durcheinander dividiert, gibt 2 hoch S. Ganz klar, ist die Anzahl der Blöcke im Hauptspeicher. Und die Anzahl der Cache-Zahlen ergibt sich aus der vorhandenen Cache-Größe. Also Cache-Größe dividiert durch dieses 2 hoch W. Die Anzahl der Bits für die Tag sind genau die S-Bits, weil es gibt jetzt keine, wie schon oft erwähnt jetzt, braucht keinen Index mehr. So, jetzt machen wir noch die allgemeine Form. Die mengenassoziative Abbildung. Der Cache wird also in eine bestimmte Anzahl von Mengen geteilt. Und jede Menge enthält eine bestimmte Anzahl an Cache-Zahleneinträgen. Direkte Abbildung in die Menge, wie vorhin schon bei dem einfachen Beispiel gezeigt, bei dem Einführungsbeispiel, das was noch die Graphfolien waren. Und jetzt ein gegebener Speicherblock kann jetzt in jede beliebige Zeile einer Menge abgebildet werden. Ne? Die Menge ist direkt, aber innerhalb der Menge ist es beliebig. Zum Beispiel 2 Zeilen pro Menge, Ich hätte jetzt also dann eine zweifach assoziative Abbildung, wenn zwei Zahlen pro Menge, die Anzahl der Zahlen pro Menge, gibt immer den Grad an Assoziativität an. Und ein gegebener Block kann also in einer beliebigen von zwei Zahlen sein, aber nur in einer bestimmten Menge. Okay. Ja, das bezogen auf dieses Bildchen, was wir vorhin hatten, heißt es, da haben wir jetzt also die verschiedenen Mengen. Hier Menge 0, hier die Menge μ minus 1, wenn wir insgesamt μ-Mengen haben. Ne? Okay, und das wäre also die Menge 0. Der Blockspeicher mit der Nummer 0 wird in die Menge 0 abgebildet. Der mit der Nummer μ minus 1 wird in die Menge μ minus 1 abgebildet. Und wenn es da unten jetzt wieder weitergehen würde, der Blockspeicher mit bμ, Index μ, der würde abgebildet werden in welche Menge? Wir hatten es vorhin gehabt, bei dem Direktabbildenden. Ne? Dann ging ja nur ein Pfeilchen raus, genau immer 1 zu 1. Und dann hat sich das hier wieder wiederholt, ne? Wird hier genauso sein. Das heißt also, Block mit der Bμ, wenn das jetzt hier fortgeht, wird in die Menge 0 wieder abgebildet. Und da kann aber wieder auf jeden Platz abgebildet werden. Ne? Okay, gut, dann schauen wir uns das jetzt auch mal hier in diesem Strukturbild da an. So, hier ist wieder unsere Adresse. W-Bits brauchen wir für das Wort oder für das Byte, was wir adressieren wollen, innerhalb eines Blocks. Okay, und jetzt brauchen wir D-Bits, um die Menge herauszufinden. Und die Menge ist jetzt, die wird direkt adressiert. Ne? Das heißt, wir haben jetzt hier wieder viele Mengen. Aber jetzt wird nicht wie vorhin beim Vollassoziativen jeder Block da angesprochen, sondern nur die Blöcke innerhalb einer ganz bestimmten Menge. Wo ist sie denn? Hier ist die Klammer. Hier fängt es an. Ja. Das heißt, wenn wir da jetzt zum Beispiel 2k minus 1 minus das hier, also da hätten wir genau k Einträge, also k Blöcke in einer Menge, dann brauchen wir genau die k Tags. Und die müssen in den Vergleichs, diese Vergleichskomponente da gehen. Das heißt also, ich brauche hier k Pfeile. Wenn es zweifach assoziativ ist, dann ist es bequem. Dann muss ich nur mit zwei Einträgen meinen Tag vergleichen. Bei 4 mit 4, bei 8 mit 8 und so weiter. Aber nicht mehr mit allen. Aber auch nicht, mehr, nicht nur mit einem, wie beim Direktabbildenden. Ja. Und so haben Sie sozusagen hier eine Mischform. Wobei die Mischform in dem Sinne eigentlich das Allgemeinere ist. Und wie gesagt, das Direktabbildende und das Fallassoziativ Abbildende sind eigentlich die beiden Extremfälle dieser allgemeinen Form. So. Ja. So ist es noch. Ne? Dann wird hier halt verglichen. Und wenn ja, gibt es nicht. Und wenn ja, dann werden diese W-Bits dann auch hergenommen und dann werden innerhalb, wenn, ja, was halt diese W-Bits für einen Eintrag ergeben, für eine Nummer, der Eintrag wird hier dann halt aus der Zeile ausgelesen, aus der Cache-Zeile. Und wenn nicht, dann wie üblich aus der Adresse S plus W den entsprechenden Block hernehmen und dann eintragen. Okay, auch hier mal ein Zahlenbeispielchen. Also angenommen, wir hätten jetzt wieder nach wie vor 4 Byte pro Block. Und wir hätten jetzt, vorhin hatten wir als Index beim Direktabbildenden, also unser Cache ist nach wie vor genauso groß wie vorher, wie beim Direktabbildenden, dann hatten wir beim Cache, beim Index genau 14 Bit benötigt, ne? 2 auf 14 für die 16 Kilobyte, für die 16K Einträge, A 4 Byte, genau, 64 Kilobyte war der Cache groß. 16K Einträge haben wir. Jetzt fassen wir genau 2 zu einer Menge zusammen. Wenn wir vorher 16K Blöcke hatten und jetzt fassen wir 2 Blöcke zu einer Menge zusammen, wie viele Mengen haben wir dann? Also vorher hat man 16K Blöcke, ne? War direkt abbildend. Und jetzt nehme ich pro Block, pro Menge 2 Blöcke. Na, was könnte da rauskommen? 8K, ne? 8K Blöcke. 8K Mengen, Entschuldigung. Also haben wir 8K Mengen. Das heißt, wir brauchen 13 Bit, ne? 2 hoch 3 ist 8 und 2 hoch 10 ist ein K. Oder man kann auch sagen, wenn wir vorher 14 Bit gebraucht haben, und jetzt fassen wir 2 Bit in einer Menge zusammen, dann müssen wir genau eine Potenz wegstreichen. Dann wird aus den 14 Bit 13 Bit. Und wenn wir 4 zusammengefasst hätten, müssen wir 2 Bit wegstreichen. Und wenn wir 8 Blöcke in einer Menge zusammengefasst hätten, müssen wir 3 Bit wegstreichen. Okay, und der Rest, um auf die 24 zu kommen, 13 plus 2 ist 5, plus 9 ist 24. Das ist unsere Gesamtwattlänge, unsere Adresse. Ja, okay, jetzt mal Vergleich Tagfeld und Treffer zu bestimmen. Okay, vielleicht ist es jetzt, hoffentlich mit Farbe wird es noch klar. Ich muss auch erstmal nochmal hinschauen. Also angenommen, wir hätten diese also eine Hauptspeicheradresse. Das wäre das Datum, was wir da speichern wollen. Jetzt müssen wir erstmal die Mengennummer rausfinden. Jetzt habe ich hier mal das hingeschrieben. F, C. Also 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal F und einmal C. Naja, und jetzt müssen wir es halt sezieren. 2 Bit, die streichen wir hier ab. Und dann streichen wir 13 Bit ab. Das ist das rote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und das müssen wir jetzt halt noch hexadezimal zusammenfassen. Das macht man am besten von hinten. Die vier Striche ist F, die vier Striche ist F, die vier Striche ist F und 1 bleibt übrig. Also habe ich 1, F, F, F. Okay. Tja, und was ist der Rest? Steht schon da, der Rest ist das Tag. Ich fasse ich hier in den blauen Strichen zusammen, 1, 1, 1, 1 ist F, 1, 1, 1, 1 ist F und dann bleibt noch das 1 übrig als Tag. Und das können Sie, wenn Sie lustig sind, Moment mal, ja genau, das ist das da unten. Achso, ja stimmt, das ist genau die gleiche Adresse. Das wird natürlich die gleiche Menge mit dem gleichen Tag abgebildet. Genau. Ja. Da stimmt was nicht. Das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen. Da stimmt was nicht. Das ist eigentlich bezogen auf dieses Beispiel. Warte mal, 2468, 2468, das landet da. Genau. Und 11, 12, 11, 22, 33, 44 landet hier. Bzip. So. Da ist doch den Herrn Professor glatt was unterlaufen. 00, FF, jawohl, okay. Also, Unsinn. Gibt's das? Das war doch letztes Jahr schon drin. Das Jahr davor auch. Okay, und das ist noch alles im Fernsehen. Okay, also das muss natürlich eh hier heißen. Ne? Ich bin mir gerade schon gewundert, das macht doch keinen Sinn. Und dann kriegt er auch eine andere Setnummer. Irgendwie ein klassischer Kopierfehler. Oh Gott, meine Augen, ich brauche eine Lesebrille. Das ist nichts mehr. Ja, das ist eins. Achso, nee, da muss ich da rüber gehen. 1 FFE. So. Ups. Ja, die Sitznummer, ja, die Nummer stimmt, ja. Die Nummer stimmt, wo wir hier drin. Das Tag ist das gleiche, aber die Mengennummer ist eine andere. Das ist jetzt hier zu sehen. Also hier ist mein Datenspeicher und hier ist der Cache. Und das ist jetzt so zu interpretieren. Das sind die zwei Mengen, links und rechts. Und ich kann, das ist die Zahlennummer, nicht die Zahlennummer, das ist die Mengennummer. Und innerhalb einer Menge habe ich zwei Einträge, zwei Zahlen, zwei Blöcke. Einen links und einen rechts. Und ich kann es entweder links oder rechts eintragen. So ist es zu interpretieren. Na, und das waren jetzt diese beiden Beispiele hier. Das sind genau die letzten beiden hier. Und das können Sie mal selber durchspielen. Und da landet der eine eben, upsala, in der Menge 1 FFF, der rote, das ist da unten. Und der andere landet in der Menge 1 FFE. Die haben aber das gleiche Tag. Okay, fassen wir das noch schnell zusammen. Der Aufwand, die Adresslänge ist S plus W Bits. Die Anzahl adressierbarer Einheiten ist 2 hoch S plus W. Die Blockgröße ist 2 hoch W, wie üblich. Die Anzahl der Blöcke im Hauptspeicher ist dann wieder 2 hoch S plus W dividiert durch 2 hoch W. Die Anzahl der Cache-Zahlen pro Menge sei groß N. Also, und jetzt sei die Anzahl der Mengen, sei V, ist 2 hoch D. Das ist die Gesamtgröße der Cache, mal der Größe eines Blocks, mal der Anzahl der Blöcke, die ich in einer Menge zusammenfasse. Das ergibt die Anzahl der Mengen. Okay, die Anzahl der Cache-Zahlen insgesamt ist n mal v, 2 hoch d, das ist die Anzahl der Cache-Zahlen insgesamt. Und die Größe der Tag-Bits ist s minus d. Genau, wenn Sie das im Stallings nachlesen, der hat groß n identisch ist mit klein k. Ich habe das jetzt, damit es mit meiner Nomenklatur da zusammenpasst, auf groß n. Mit den anderen Folien, die nicht aus dem Stalling sind, habe ich das dann kompatibel gemacht. Okay, genau. Also das heißt, wir haben uns heute damit beschäftigt, wie so ein Cache jetzt aufgebaut ist. Wir haben also kennengelernt, wie die Organisationsstruktur ist. Ja. Wir haben das Identifikationsproblem und das Platzierungsproblem angeschaut, die drei Organisationsformen, voll assoziativ, direkt abbildend und einfach assoziativ. Ja, wir haben dann ziemlich genau gemacht, wie wir so eine Adresse sezieren. Ne? Und vielleicht sagt der eine oder andere, das hätte uns vielleicht gleich mal bei der Graph-Vorlesung so intensiv zeigen sollen. Dann hätten wir vielleicht die Lösungen bei der Klausur besser geschafft. Ja, haben wir nicht so viel Zeit. Ne? Sie sehen, wie viel, das muss man vielleicht dann in Übungen genauer einbläuen. Ja, und nächste Woche kommen wir dann zum Abschluss dieses Kapitels, das habe ich heute natürlich nicht mehr geschafft. Ne? Sie sehen, 20.11., ich glaube, da war ich von Anfang an von der Planung ein bisschen optimistisch. Und das heißt, die nächste Woche werde ich schon noch komplett für das hier brauchen, für Aktualisierungsstrategien. Und dann schauen wir uns auch mal hier Ergebnisse aus den Stallings an, also von quantitativen Analysen. Welche Aussagen gibt es dann da? Dann machen wir eine Cache-Modellierung mal. Und dann zum Schluss schauen wir uns noch an bei 144. Genau, wie können wir das Ganze von der Software her nutzen. Ja, bis dahin, schönen Dank, dass Sie durchgehalten haben. Also ich bin ein bisschen später heute gekommen. Bis nächste Woche.